ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Seit heute wird wieder um einen Frieden gerungen. Einen Frieden für ein Land, in dem die Menschen einst friedlich gegen das herrschende Regime aufbegehrten. 6 Jahre ist das nun her in Syrien. Auch hier in der umkämpften Region Idlib hat die Opposition damals gegen Machthaber Assad protestiert. Doch wenn man verstehen will, warum dieser Krieg nun schon so lange andauert, dann hat es auch viel damit zu tun, dass aus dem einstigen Widerstand viele verschiedene Gruppen erwachsen sind, auch bewaffnete radikale Islamisten, die gar keinen Frieden wollen und sich sogar untereinander bekämpfen. Hier in der Gegend um Idlib ist es für unsere Korrespondenten viel zu gefährlich. Deshalb sind die Bilder, die Sie jetzt sehen werden, von einem Syrer gedreht worden, der Opposition angehört und dessen Sicht nicht objektiv ist. Aber er riskiert viel, genau wie seine Gesprächspartner in dem Ort Kafran Bel. Volker Schwenk berichtet.
Trotz Waffenruhe fallen Bomben auf Idlib, eine der letzten Rebellenbastionen in Syrien, diese hier Anfang Februar. Religiöse Parolen an der Mauer. In Idlib sind die Dschihadisten von Jabhat Fatah al-Sham stark vertreten. Früher hießen die al-Nusra und so nennen die meisten sie hier immer noch. Al-Nusra gilt als Terrorgruppe, ist vom Waffenstillstand ausgeschlossen. Aber in der Provinz Idlib gibt's nicht nur Dschihadisten, sondern auch andere bewaffnete Gruppen, die deutlich weniger radikal sind. Aus Kafran Bel, südlich von Idlib, sendet Radio Fresh. Al-Nusra hatte Radio Fresh vorübergehend geschlossen, als hier Frauen angestellt wurden. Hinter Radio Fresh stecken Assad-Gegner und sie setzen auf zivile Opposition, ganz ohne Waffen. Von allen bewaffneten Oppositionsgruppen finde ich die Freie Syrische Armee am besten, sagt er. Die stehen dem Volk am nächsten. Sie verkörpern die Hoffnungen all der Menschen, die einen zivilen Staat wollen, ohne dass sich dauernd Bewaffnete in das Leben der Menschen einmischen. Radio Fresh hat immer Nachrichten gesendet und zwischen den Meldungen Musik, erzählt man uns. Musik mögen Extremisten nicht. Jetzt sendet Radio Fresh Nachrichten und dazwischen Tiergeräusche. Das kann man als subtilen Protest verstehen, aber nicht als direkte Kritik an den Radikalen. Und genau das kann entscheidend sein. Sie wollen immer nur kämpfen. Der Aufbau eines Staates, einer unabhängigen Justiz zum Beispiel, das interessiert sie gar nicht. Und sie interpretieren den Islam immer nur aus einer Perspektive. Aber der Islam spricht nicht nur vom Krieg, sondern auch vom Frieden. Früher gab es regelmäßig Demonstrationen in Kafran Bel gegen Assad, aber auch gegen die Zerstrittenheit der Assad-Gegner. Die Reste der zivilen, gemäßigten Opposition in Syrien kommen immer mehr unter Druck. Vom Regime und von den Dschihadisten in den eigenen Reihen. Die Demonstrationen zum Beispiel sind Geschichte. Vor 5 Monaten haben wir damit aufgehört, weil einige Gruppen unsere Transparente als direkte Kritik verstanden haben. Vor einem guten Jahr haben wir schon mal aus Kafran Bel berichtet. Damals waren kritische Plakate noch möglich. Heute ist die Opposition noch tiefer gespalten. Radikale bekämpfen weniger Radikale. Und darum ist die Opposition politisch so schwach. Es gibt hier 5, 6 unterschiedliche Gruppen und jede versucht, die anderen zu beherrschen. Sie alle glauben, nur sie hätten recht. Und so ist eine recht wahrscheinliche Option: Der Krieg geht weiter, bis die Opposition, die keinen Gottesstaat in Syrien will, am Boden liegt. Die Bomben fallen längst schon wieder, trotz Waffenruhe, etwa in Homs, in Dara oder eben Idlib.
Ja, und trotzdem, obwohl weiter gekämpft wird, sitzen heute in Genf, man möchte das gern als gutes Zeichen werten, hier im Sitz der Vereinten Nationen, Vertreter der politischen Opposition wie auch jene des Assad-Regimes, um mühsam auszuloten, ob man sich wenigstens auf den kleinsten gemeinsamen Nenner wird einigen können. Doch wie kann es überhaupt weitergehen? Präsident Assad kann nach der Rückeroberung von Aleppo vor Kraft kaum noch laufen und verlangt nach dem ganzen Land, während die Opposition eine Zukunft für Syrien nur ohne Assad sieht. Von den Gesprächen in Genf berichtet Wolfgang Banner.
Sie kam mit Verspätung, die Delegation der syrischen Regierung. Dafür mit einigem Selbstbewusstsein nach den letzten militärischen Erfolgen um Aleppo. Erste einzelne Gespräche mit dem Vermittler der Vereinten Nationen, dem Syrien-Beauftragten de Mistura, heute Vormittag. Der sprach auch mit der syrischen Opposition. Auf beiden Seiten ist das Misstrauen groß und in ihren Positionen sind sie noch weit voneinander entfernt. Das Hindernis ist immer das gleiche. Welchen Platz hat das Regime von Bashar al-Assad in einer Übergangsphase? Die beiden Parteien, Regime und Opposition, sind sich grundsätzlich über eine Übergangsphase einig. Aber mit dem Assad-Regime oder nicht? Ein großer Teil der Opposition sagt nein. Heute Abend dann eröffnete Vermittler de Mistura die Friedensgespräche in Genf offiziell. De Mistura forderte beide Seiten zur Zusammenarbeit auf, zum Wohle des syrischen Volks. Sie warten auf ein Ende ihres Leidens und träumen von einem neuen Weg raus aus diesem Albtraum. Auge in Auge saßen sich beide, Regierung und Opposition, gegenüber. Die Opposition zersplittert. Vertreter politischer wie auch militärischer Gruppierungen sind dabei, aber auch islamistische, etwa muslimbrudernahe Organisationen. Die Opposition gilt als geschwächt nach der Niederlage in der Metropole Aleppo. Was der Opposition bleibt, ist letztlich auf Verhandlung zu bestehen, aber nicht auf dogmatische Positionen. Am Abend wird noch weiter am Verhandlungsrahmen für die nächsten Tage gefeilt. Dann wird man sehen, ob die Parteien Schritte aufeinander zugehen.
Ja, und ich spreche jetzt mit Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Abend, Herr Keim.
Guten Abend, Frau Mioska.
Wir haben am Beispiel Idlib gesehen, wie zerstritten, ja teilweise sogar untereinander verfeindet die Opposition ist. Haben die den Krieg nicht allein deshalb praktisch schon verloren?
Soweit würde ich nicht gehen, aber wir stellen fest, dass der ganze Aufstand, den wir seit 2011 zu verzeichnen haben, einen erheblichen Wandel durchlaufen hat. Es hat begonnen als ein Aufstand von vielen Bürgergruppen, der sehr säkular war. Religiöse Fragen haben überhaupt keine Rolle gespielt. Und heute dominiert ohne Wenn und Aber eine religiöse Opposition, also eine islamistische Opposition, trotz der Tatsache, dass es nach wie vor säkulare Kräfte gibt. Sie sind politisch viel, viel wirkmächtiger und sie sind militärisch am schlagkräftigsten. Und das erklärt eben die Dominanz dieser islamistischen Opposition.
Wie viel gemäßigte Opposition gibt es denn überhaupt noch? Ist der Anteil der radikalen Gruppen schon deutlich größer?
Also es wäre, glaube ich, unseriös, das in Prozenten angeben zu wollen. Aber ich glaube, man geht nicht fehl einzuschätzen, dass die islamistischen Gruppierungen mittlerweile dominieren. Das sehen wir an den Geländegewinnen, die sie in letzter Zeit noch zu verzeichnen hatten, beziehungsweise ihrer militärischen Überlegenheit im Vergleich zu säkularen militärischen Gruppierungen. Von daher ist der Eindruck nicht falsch, dass das, was als ein bürgerlicher Aufstand 2011 gestartet ist, nun mittlerweile ein Ring um die politische Macht ist von der Regierung oder zwischen der Regierung und vor allen Dingen islamistischen Gruppierungen.
Schauen wir mal nach vorn. Wenn ein mögliches Szenario ein Syrien mit verschiedenen Einflusszonen ist, irgendwann in naher Zukunft, wird sich Assad überhaupt darauf einlassen, da er ja durch Russlands Unterstützung militärisch so überlegen ist?
Also nach aktuellem Sachstand sieht es nicht danach aus. Sie haben es ja gerade angesprochen, das militärische Momentum ist mit ihm durch die Rückeroberung von Aleppo, durch die Unterstützung durch Russland seit dem September 2015. Und er setzt das jetzt in ein politisches Momentum um. Er hat deutlich und mehrfach angekündigt, dass sein Herrschaftsanspruch sich auf das gesamte Staatsgebiet Syriens erstrecken würde. Und er kann mit der Unterstützung Russlands und des Iran gleichermaßen ja warten. Er hat den längeren Atem, wohingegen die Opposition unter Druck ist und zu zerfallen droht.
Was erwarten Sie von der neuen amerikanischen Regierung? Russland hat sich ja überhaupt nur deshalb so mächtig zeigen können, da die Regierung Obama sich weitgehend rausgehalten hat. Kann Putin nun unter Trump noch ungestörter agieren?
Das ist eine Leerstelle, die auch der Sonderbeauftragte gerade auf der Münchner Sicherheitskonferenz beklagt hat, dass wir keine rechte Ahnung haben, was die USA wollen, dass es keine rechte Strategie gibt. Die Regierung Trump hat bisher nur einmal etwas angedeutet, nämlich die Einrichtung von Schutzzonen für syrische Flüchtlinge. Das war aber sehr schnell wieder von der Tagesordnung runtergenommen. In wenigen Wochen soll eine umfassende Strategie vorgelegt werden zum Kampf gegen den Islamischen Staat. In diesem Zusammenhang wird man auch Auskunft darüber geben müssen, wie man sich die Zukunft Syriens vorstellt. Und da sind einige Stellschrauben, die neu zu bewerten sind. Das ist dann die Unterstützung und Bewaffnung auch der syrischen Kurden im Norden, die bisher die Funktion von Bodentruppen für die USA wahrgenommen haben. Und es steht dann vor allen Dingen auch die Frage im Raum, das Verhältnis von Russland zu definieren. Da hören wir Gerüchte von einer Art Waffenbrüderschaft zwischen Russland und den USA, die sich dann gemeinsam gegen den Islamischen Staat wenden würden. Aber nochmal, das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt pure Spekulation und da muss die Trump-Administration jetzt erst einmal etwas liefern.
Danke, Markus Keim, für die Einschätzung.
Gerne.
Und zu den Friedensverhandlungen in Genf und der Frage, wer Syrien überhaupt helfen kann und muss. Ein Kommentar von Esther Saoub vom Südwestrundfunk.
Ein Wunder von Genf ist nicht zu erwarten. Syriens Regierung ist militärisch gestärkt, die Opposition tief zerstritten, die Radikalen außen vor. Wie immer, wenn es um Syrien geht, sitzt die Resignation mit am Tisch. Aber resigniert auch das Land selbst? Wenn Häuser in Trümmern liegen, Bürger in Foltergefängnissen verschwinden, Trinkwasser und Lebensmittel fehlen? In Syrien ist Resignation lebensgefährlich. Deshalb nehmen viele das letzte Geld und die verbliebene Kraft zusammen und verlassen ihr zerstörtes Land. Womit wir beim Thema Flucht wären und damit in Europa. Das heißt nein, vor den Toren Europas. Denn dort soll ja künftig Endstation sein, in Libyen zum Beispiel. Nur hilft es leider wenig, wenn Europa Aufnahmelager in Libyen baut, während Syrien in sich zusammenfällt. Höchste Zeit also, die Resignation vom Tisch zu schubsen und sich einzumischen. In Genf oder wo auch immer die syrische Sache verhandelt wird. Die USA werden uns mit diesem Präsidenten den Job wohl kaum abnehmen. Europa muss selbst aktiv werden. Druck machen in Moskau, Ankara und Teheran. Die Golfstaaten ins Boot holen. Und Ideen entwickeln für eine Übergangsregierung, mit der alle Syrer leben können, die noch an eine politische Lösung glauben. Wenn es um Syrien geht, hat Europa für Resignation keine Zeit mehr.
Esther Saoub kommentierte und damit zu einem anderen Krisengebiet, dem Irak. Dort meldet das Militär heute einen weiteren Erfolg im Kampf gegen die IS-Terrormiliz. Damit beginnen die Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Nach Angaben der irakischen Regierung gelang es der Armee, den strategisch wichtigen Flughafen in Mosul zurückzuerobern. Die Stadt gilt als letzte Hochburg des IS im Irak. Bei ihrem Vormarsch stießen die Soldaten offenbar nur auf wenig Gegenwehr. Auch eine benachbarte Militärbasis, die sich in den Händen des IS befindet, wurde angegriffen. Im niedersächsischen Northeim hat die Polizei einen Terrorverdächtigen festgenommen und damit möglicherweise einen Anschlag verhindert. In seiner Wohnung lagerte der 26-Jährige unter anderem hochexplosive Chemikalien. Er gab zu, einen Terroranschlag auf Polizisten oder Soldaten geplant zu haben. Der deutsche Salafist hat keinen Migrationshintergrund. Die Behörden sprechen von einem wichtigen Schlag gegen den islamistischen Terrorismus. Die Bundesregierung verlangt vom französischen Autobauer PSA längerfristige Jobgarantien für Opel-Mitarbeiter. Die bisherige Beschäftigungsgarantie bis 2018 kann laut Bundeswirtschaftsministerin Tsipras nur ein erster Schritt sein. Vor dem Hintergrund der geplanten Übernahme von Opel durch PSA traf die SPD-Politikerin heute ihren französischen Amtskollegen Sapin in Paris. PSA-Chef Tavarisch betonte bei der Präsentation der Jahreszahlen des Autobauers, Opel müsse sich auch bei einer Übernahme weitgehend aus eigener Kraft sanieren. Die gute konjunkturelle Lage in Deutschland hat Bund, Ländern und Kommunen im zurückliegenden Jahr Milliardeneinnahmen in Rekordhöhe beschert. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden heute bekannt gegeben. Der Staatshaushalt verbuchte 2016 das dritte Jahr in Folge einen Überschuss. Mehr zu den Hintergründen jetzt von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Die deutsche Wirtschaft läuft wie geschmiert. Arbeitsplätze sind sicher wie nie zuvor. Löhne steigen, Renten auch. Das betrifft die allermeisten in diesem Land und ist ein Grund, sich zu freuen. Selbiges gilt für den Staat. Es geht ihm so gut wie lange nicht. Bund, Länder und Gemeinden haben ein Plus von 23,7 Milliarden Euro in der Kasse. Bezogen auf die Wirtschaftsleistung ist das ein Plus von 0,8%. Das gab es im wiedervereinigten Deutschland noch nie. Woran liegt es? Der Ursprung entzieht sich nicht unserer Kenntnis. Der Konsum macht es vor allem, Steuereinnahmen sprudeln und auch die Exportwirtschaft legt ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis hin. Zunächst wird es auch so weitergehen. Die Rahmendaten sprechen dafür. Und solange in den USA nur über Protektionismus gesprochen und getwittert wird, verkaufen hiesige Unternehmen entspannt weiter und schauen erstmal noch, was kommt. Anleger warten ebenfalls und sind zurückhaltend, wenn es um die Marke von 12.000 Punkten beim DAX geht.
Der Leitindex ging zum Handelsschluss um ein knappes 0,5% ins Minus und schloss bei 11.948 Punkten. Der New Yorker Dow Jones gewann leicht hinzu und beendete den Handel mit 20.810 Zählern.
Eine Mauer aus Stein und Stacheldraht ist hier noch lange nicht errichtet. Doch jene Mauer zwischen den USA und Mexiko, die man nicht sehen kann, könnte ohnehin schon jetzt kaum höher und stärker sein. Mit einer Flut an Beleidigungen und Drohungen hat der neue US-Präsident die Beziehung zwischen beiden Ländern fast schon zum Einstürzen gebracht. Und so konnte man gespannt sein, ob heute Trumps Mann fürs Diplomatische, Außenminister Tillerson, den Damm weiter festigen oder vielleicht wieder öffnen würde bei seinem ersten Besuch im Nachbarland, zu einer Zeit, in der die USA eingewanderte Mexikaner reihenweise zurückschickt über die Grenze nach Süden. Xenia Böttcher.
Anstehen für eine warme Mahlzeit. Francisco ist in Mexiko geboren, aber in den USA aufgewachsen. Ein illegaler Einwanderer, der mit Drogen erwischt wurde. Und nun ist er zurück in Mexiko. Abgeschoben, weit weg von seinen Kindern. Ich habe Angst, dass ich meine Jungs nicht wiedersehen werde. Ja, das macht mir Angst. Wenn es nach Trump geht, sollen genau solche wie er künftig vermehrt abgeschoben werden. Nach Mexiko. Sie sollen all die Illegalen aufnehmen, die über ihre Grenze in die USA kamen. Und dazu auch die Grenzmauer bezahlen. Mitspracherecht Mexiko? Keines. Entsprechend groß ist der Zorn im Land. Die Menschen fühlen sich von der Regierung Trump nach Belieben umhergeschubst. US-Außenminister Tillerson und Heimatschutzminister Kelly sollen das zerbrochene Porzellan nun kitten. Die Worte klingen versöhnlich. Es ist ein Privileg für mich, Hand in Hand mit meinen mexikanischen Brüdern und Schwestern zu arbeiten. Doch das Ja, aber ist immer präsent. Es ist doch klar, dass zwei starke, souveräne Nationen mit dieser lebendigen Beziehung Differenzen haben werden. In aller Freundschaft betont Mexikos Außenminister noch einmal die Gleichberechtigung. Es ist rechtlich einfach nicht möglich, dass eine Regierung einseitig eine Entscheidung trifft, die ein anderes Land betrifft. Nachfragen bei der Pressekonferenz sind nicht erlaubt. Vieles bleibt vage. Bis auf einen Punkt. Massenabschiebungen soll es nicht geben. Es bleibe aber Grund zur Skepsis. Wir müssen beobachten, was passiert. Es könnte ja sein, dass Präsident Trump ein Dekret erlässt, das alles wieder über Bord wirft. Das heißt, wir dürfen nicht zu viel Vertrauen haben, dass es bei diesen ersten Einigungen bleibt. Immerhin scheint die Freundschaft wieder so weit zu sein, dass die US-Delegation nach ihren Statements zum Mittagessen beim mexikanischen Präsidenten eingeladen wurde. Die Flüchtlinge an der mexikanischen Grenze müssen sich mit weniger zufrieden geben. Und genau darum und ganz gleich, was die Politiker entscheiden, ihr Sehnsuchtsort bleibt die USA.
Es war im Oktober 1977, als die Bundesrepublik für 108 Stunden stillzustehen schien. Terroristen hatten die Lufthansa-Maschine Landshut entführt. 86 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder schwebten über Tage zwischen Leben und Tod, bis die GSG 9 sie in einer höchst riskanten Rettungsaktion in Mogadischu befreite. Die Rote Armee-Fraktion hatte ihre schwerste Niederlage erlitten. Die Landshut wurde zum Symbol für den deutschen Herbst. 40 Jahre später steht die Maschine auf einem Flugplatz in Brasilien. Und viele fragen, ob sie nicht vielmehr nach Deutschland gehöre, um an diese schwierige Zeit der deutschen Geschichte zu erinnern. Die Landshut Museums oder schrottreif? Michael Stocks berichtet.
Traurig steht sie da, ziemlich flügellahm. Der Lack ist längst ab, Türen fehlen. Ein Bienenvolk hat sich in den Überresten der Landshut eingenistet. Ein Wrack, das seit nun 9 Jahren so vor sich hingammelt, von der Welt vergessen. Plötzlich aber findet dieses alte Flugzeug wieder neues Interesse. Sogar Außenminister Sigmar Gabriel will nun eine Rettungsaktion.
Es gibt viele, glaube ich, nicht nur im Auswärtigen Amt, die der Meinung sind, dass die Landshut vielleicht ein besseres Schicksal verdient hat, weil sie für einen wichtigen Teil der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland steht.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Linienmaschine der deutschen Lufthansa ist seit dem Nachmittag in der Gewalt von Entführern.
Auf dem Weg von Mallorca nach Frankfurt kapern palästinensische Terroristen die Boeing 737, um in Deutschland inhaftierte RAF-Terroristen freizupressen. Ein mehrtägiger Irrflug beginnt. Der damalige Staatsminister Wischnewski managt vor Ort die Krise, bekommt die Einwilligung zum Einsatz der Antiterrortruppe GSG 9 und kann kurz darauf vermelden, alle Geiseln befreit.
In Mogadischu nimmt kurz zuvor ihre traumatische Reise ein Ende. Ein Befreiungstrupp der GSG 9 stürmt die entführte Landshut, tötet 3 der 4 palästinensischen Terroristen und rettet sämtliche Geiseln in Rekordzeit.
Die Landshut, ein Symbol der Zeitgeschichte. In Mogadischu zeigte sich, dass die deutsche Demokratie nicht erpressbar war. Und die Landshut wurde zum berühmtesten deutschen Flugzeug, um dann vergessen zu werden. Die 737 flog zunächst noch ein paar Jahre für die Lufthansa, wurde Mitte der 80er in die USA verkauft. Anschließend wurde sie zur Frachtmaschine. Einsatz in Südostasien, schließlich Brasilien. Seit einem schweren technischen Defekt im Januar 2008 ist sie in Nordbrasilien gestrandet. Nun aber prüft die Bundesregierung den Kauf der 47 Jahre alten Maschine.
Um aus diesen Überbleibseln gewissermaßen als begehbares Museum ein Ort der Erinnerung und der Pädagogik, der Ausbildung zu machen über das, was damals im deutschen Herbst 1977 so alles passiert ist.
Bislang, so das brasilianische Luftfahrtbundesamt, habe man noch keine Anfrage aus Deutschland erhalten. Aber es ist Eile geboten. Der Flughafen in Fortaleza soll privatisiert und spätestens dann die ausrangierten Maschinen entfernt werden. Die eh nur Kosten verursachen. Der letzte Eigentümer, das brasilianische Unternehmen TAF, längst pleite, hat die Parkkosten über all die Jahre nicht bezahlt. Ein Gerichtsverfahren läuft. Verschrottung oder Verkauf? Eine Schicksalsfrage für die Landshut und ein klein wenig auch für die deutsche Zeitgeschichte.
Und wir machen nochmal Nachrichten und gehen nochmal in die USA mit aktuellen Nachrichten. Thorsten.
US-Präsident Trump will offenbar das Atomwaffenarsenal der Vereinigten Staaten aufstocken. In einem Interview mit der Agentur Reuters sagte US-Präsident Trump, die USA seien hinter ihre Kapazitäten für Atomwaffen zurückgefallen. Weitere Gründe und Einzelheiten nannte er nicht. Es ist das erste Mal seit seinem Amtsantritt, dass Trump sich zum Nuklearsenal des Landes äußert. Vom 1. März an, also ab kommender Woche, gibt es in Deutschland einen neuen Reisepass, und zwar in 7 Varianten, eine davon zum Beispiel für Vielreisende mit mehr Seiten. Bundesinnenminister de Maizière hat das neue Ausweisdokument heute in Berlin vorgestellt. Es bietet zuverlässigen Schutz vor Fälschung oder Missbrauch. Alle alten Reisepässe behalten bis zum offiziellen Ablaufdatum ihre Gültigkeit. Heute Vormittag, Punkt 11.11 Uhr, hat die 5. Jahreszeit begonnen mit der Weiberfastnacht. Unbeirrt von Wind und Wetter sind die Karnevalisten in die tollen Tage gestartet.
Ein stürmischer Start in den Karneval, wie hier in Köln. Weiberfastnacht wird von besonderen Maßnahmen begleitet. Polizisten tragen Maschinenpistolen. Beim Zugang in die Feierzone werden die Taschen der Jecken kontrolliert. Und Videoüberwachung unterstützt die mehr als 2200 Polizisten in Köln.
Bei den letzten Großveranstaltungen haben wir auch gezeigt, dass wir präsent sein können, aber gleichzeitig auch zurückhaltend.
Auch Mainz feiert Karneval, ohne Sturm und ohne große Sorgen. Um 11.11 Uhr beginnt das bunte Treiben. Im Vorfeld gab es Sicherheitsbedenken, es wird streng kontrolliert.
Ich glaube, hier wird sehr gut für die Sicherheit gesorgt.
Ich gehe überall hin und habe auch keine Angst.
Die Polizei meldet bislang keine besonderen Vorkommnisse. Die größte Sorge heute das Wetter. Sturmtief Thomas hat unter anderem in Düsseldorf für das frühzeitige Ende der Open-Air-Veranstaltungen gesorgt.
Man hat eine Verantwortung gegenüber allen, die mit uns Karneval feiern wollen. Und da geht halt Sicherheit vor.
Viele Narren schunkeln ohnehin die ganze Nacht in den Kneipen weiter.
Auch wenn er so schön glänzt, Hollywoods Oscar ist in Wahrheit gar nicht Gold, sondern weiß. Jedenfalls war er die längste Zeit weiß. Weil die Gewinner der vergangenen Jahre vor allem Männer mit weißer Hautfarbe waren, gab es so viele Proteste, dass sich dies nun in diesem Jahr ändern könnte, zumindest ein bisschen. Neben 6 schwarzen Schauspielern ist auch dieser Mann nominiert. Der indischstämmige Dev Patel der in seiner Jugend in London erfahren musste, was Rassismus ist und der nun auch in seinem neuen Film das Fremdsein erfährt und nach seinen Wurzeln sucht. Lion heißt der Film und erzählt eine wahre Geschichte von verlorener und wiedergefundener Heimat. Peter Gerhardt.
Der Bahnsteig von Khandwa in Zentralindien. Hier beginnt die unglaubliche Geschichte von Saru Brierley. Seine Mutter wohnt heute nur wenige hundert Meter vom Bahnhof entfernt. 30 Jahre ist es her, dass ihr Sohn einfach verschwand, wie vom Erdboden verschluckt. Ich war völlig am Ende damals. Ich wusste, dass er zum Bahnhof wollte, erzählt sie. Deshalb habe ich immer wieder an den Gleisen nach ihm gesucht, habe dort sogar geschlafen. Der Film Lion erzählt die wahre Geschichte von Saru. Der Name bedeutet Löwe. Durch einen Zufall gerät er in einen leeren Zug, der erst nach 1600 Kilometern wieder anhält. In Kalkutta. Saru findet nicht mehr nach Hause, verliert sich in der Großstadt, in der die Menschen eine andere Sprache sprechen als bei ihm zu Hause. Soweit keine ungewöhnliche Geschichte in Indien. Hilfsorganisationen schätzen, dass jedes Jahr etwa 90.000 Kinder spurlos verschwinden. Auch in Khandwa kommt das immer wieder vor. Ich berichte oft über solche Geschichten. Die Situation der armen Kinder hier ist genauso schlecht wie im gesamten Land. Es gibt ein paar Organisationen, die helfen. Ansonsten kümmert sich keiner um die Straßenkinder. Saru Brierley hat Glück. Er wird von einem Ehepaar in Australien adoptiert. Dort wächst er auf.
Ich bin nicht aus Kalkutta.
20 Jahre später macht er sich auf, nach seiner Herkunft zu suchen.
Ich bin verloren gegangen.
Dev Patel spielt Saru. Er und Nicole Kidman als Adoptivmutter sind jetzt für die Oscars nominiert. Zwei von insgesamt 6 Nominierungen für den Film Lion. Der echte Saru hat seine Mutter Fatima im Jahr 2012 wiedergefunden. Happy End nach fast 25 Jahren. Von den Oscars hatte Fatima bis vor kurzem noch nie gehört. Aber auf ihren Sohn und seine Geschichte ist sie mächtig stolz. Und einen Wunsch hat sie. Ich will nach Australien, um zu sehen, wie er dort lebt. Und wenn es nur für einen Tag ist. Fatima arbeitet nach wie vor als Tagelöhnerin. Nur den kommenden Montag hat sie sich freigenommen. Dann läuft hier die Oscarverleihung.
Und der Film Lion läuft seit heute in den deutschen Kinos. Bleibt der Blick aufs Wetter, Sven Plöger. Wir haben es ja gerade schon bei den Karnevalsbildern gesehen. Sturmtief Thomas hat Deutschland erreicht. Wie schlimm ist es denn?
Ja, es hat uns erreicht. Es ist unterwegs. Die Windgeschwindigkeiten sind hoch, sind ein bisschen unter dem geblieben, erfreulicherweise, was ich gestern noch prognostiziert habe. Wir haben mal die aktuellen Daten, also was jetzt gerade unterwegs ist. Also das sind die Stationsmessungen. In Bremen 80 Kilometer pro Stunde, das war erwartbar. Ganz im Norden ist es nicht so viel. Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen hat durch ein Gewitter bedingt eben noch mal 111 gehabt. Das ist dann schon Orkan. Nicht ganz, sondern orkanartiger Sturm, also orkanartige Böen. Und in Hoyerswerda war es Windstärke 10, schwerer Sturm, 93 Kilometer pro Stunde. Ansbach 98, Pforzheim 94, also die Größenordnung um die 100. Das ist das, was wir jetzt noch haben. 70 bis 110 in der Mitte Deutschlands noch im Verlauf der Nacht, wobei sich das Sturmfeld von West langsam nach Osten verlagert. Im Norden näher dran am Tiefkern ist es ein bisschen weniger. An der Nordseeküste immer noch um 90 und auch Baden-Württemberg und Bayern. In Bayern wird es jetzt langsam erst losgehen, da sind es dann 60 bis 90 Kilometer pro Stunde. Und dieses Tief zieht ziemlich schnell weiter. Das ist Thomas morgen über Weißrussland, da ist es weg. Bei uns also spielt es keine Rolle mehr. Dieses Hoch braucht aber noch ein bisschen, um da zu sein. Kommt dann am Samstag im Süden an und zwischendrin gibt es morgen ein ziemlich wildes Durcheinander beim Wetter. Schon heute Nacht. Im Moment List, Sylt, Ellenbogen, die Station, da ist der Regen in Schnee übergegangen und das ist das Thema für die Nordhälfte. Das heißt, da wird es kälter und aus dem Regen wird immer häufiger Schneeregen, teils durchsetzt mit Gewittern, das gilt bis zur Mitte. Im Süden ab und zu Regenschauer, wie gesagt, die Windböen natürlich. Die Temperaturen morgen früh im Norden 0 oder 1 Grad, im Süden 3 bis 6. Der Vormittag gestaltet sich sehr wechselhaft mit Aufhellungen, Schauer eher im Osten, nachmittags überall zu finden und immer wieder mit Schnee vermischt, Graupel, Graupelgewitter, zwischendurch mal Sonne, am freundlichsten an der Ostsee. Temperaturen gerade mal noch 4 bis 9 Grad. Der Wind lässt deutlich nach, ist immer noch frisch aus Nordwest. Und die Aussichten zeigen am Samstag nach kalter Nacht im Süden freundliches Wetter, im Norden erster Regen, Sonntag insgesamt mehr Wolken. Im Süden wird man sich aber morgen umschauen. Heute in Rosenheim 21 und morgen dann 5 Grad.
Oh, auweia. Danke, Sven. Mit diesem Schock für Rosenheim verabschieden wir uns. Jetzt sehen Sie das Beste aus 10 Jahren Inas Nacht. Und um 11:45 meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen wieder für Sie da, dann nach der Mainzer Fastnacht. Bis dahin.